Also, liebe Zuschauenden, liebe Zuhörenden, Lars is ready as ready can, oder wie das immer heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 vor 9. Ihr seht einen ziemlich zerknittert und frustrierten Stefan vor euch, denn der war nicht auf der Republika. Der hatte noch irgendwelche Viren rumgeschleppt und hat sich nicht in den Zug getraut und hat es so vermisst, den alten Kumpel Lars, also betonen auf Kumpel, nicht auf alt, wieder
Natürlich.
mal in Persona zu sehen, was extrem frustrierend war, aber auch generell natürlich frustrierend. Also Lars war dabei und deshalb habe ich heute die Ehre, dass ich Lars quasi interviewen darf, was denn dann eigentlich so los war auf der Republika. Und ich bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, ich habe dann auch natürlich ein bisschen wie immer mich vorbereitet mit diversen Artikeln. Einen hast du mir auch zugeschickt, ich hatte ihn auch schon aus dem Spiegel. Ja, also das hört sich ja etwas dystopisch an. Ja, die letzte Party auf der Titanic, so nennt René Pfister, der Autor, die Republika 2026. Ja, hat sich schon mehr gehört, Klassentreffen, das war ja schon immer eigentlich so ein bisschen der Satz, der rund um die Republika entsprechend ja, postuliert wurde. Ideologische Erstarrung, Gruppentherapie statt Debatte, das progressive Milieu suhlt sich in der eigenen Soße. Das, wie siehst du das? Stimmt das so?
Also, wenn man, wie soll ich sagen, wie soll ich es sagen? Ich muss sagen, jetzt bei dem speziellen Artikel, es ist da jetzt nicht alles falsch gewesen, würde ich sagen. Ich kann es schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn man das so sehen will. Man muss natürlich auch eine gewisse selektive Wahrnehmung haben. Dann kann man da durchaus dieses Klassentreffen, Community-Filterblasen, ne, Republika-Filterblase, linke, woke, Community Berlin. Das kann man
Klingt
schon so
grün versifft,
darstellen.
also so viel Zeit nur schon sagen. Wenn, dann wollen wir den
Dankeschön.
kompletten, ja,
Genau.
Begriff verwenden.
Also, ich kann das grundsätzlich schon nachvollziehen, wenn man das so sehen will, oder wenn man das so sieht. Ich meine, also der Betonung liegt bei mir jetzt wirklich auf selektiver Wahrnehmung, weil er hat ja auch, also es ist auch hinter der Paywall, insofern werden jetzt nicht so viele den Artikel lesen können, von denen, die uns jetzt hier zuhören wahrscheinlich. Er hat ja dann auch so ein paar Beispiele genannt von Vorträgen und so weiter. Bei manchen war ich auch. Und ja, also grundsätzlich, also die Republika war schon immer und wird wahrscheinlich auch immer eben dieses Klassentreffen, wir sind unter uns Gefühl hervorrufen. Das ist so. Das war, glaube ich, von Anfang an so. Ich meine, du warst ja auch bei der zweiten oder dritten, ich glaube, bei der zweiten warst du ja auch mit das erste Mal. Also dieses Gefühl hast du da immer. Das stimmt. Kann ich jetzt mal so, unterschreiben. Man kann das negativ, man kann das positiv, man kann das neutral sehen. Grundsätzlich stimmt das.
Ja, es hat ja auch ein interessantes Motto, oder hatte ein interessantes Motto, die
Ja.
Republika. Never gonna give you up, ein Song von Rick Astley, aus den 80ern, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Also wir geben nicht auf. Das stößt ja im Prinzip auch von so ein wenig in dieses Horn, ja. Also der Spiegelautor hat ja gesagt, hat so was wie die katholische Kirchengemeinde, großer Gott, wir loben dich, ja. Nun sind wir in Zeiten, die ja mal kritisch sind. Wir haben Trump, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir haben bei uns ja die Umfragen für die AfD, die uns Sorgen machen. Ja, und dann ist da so eine Blase, die sich in ihrer Meinung, mehr oder weniger homogenen Meinung, ist ja nicht ganz homogen, das kann man so nicht sagen, aber suhlt und wo im Prinzip ein bisschen auch die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden, und das muss jetzt nicht mal die rechtsradikale AfD sein, auch andere Positionen, so ein bisschen zu fehlen scheint und auch, also wird zumindest mal postuliert, auch nicht unbedingt gewollt wird, ja. Also da wird dann der CSU-Minister Markus Blume als Beispiel genannt, der einfach ausgebuht wurde. Der arme Mann hat sich, ich will nicht sagen, der arme Mann, er hat sich zumindest mal da gestellt. Und das tun ja auch nicht unbedingt so viele konservative Politiker. Und da bin ich wieder dabei. Also, dass eine Heidi Reichenegger da als Popstar gefeiert wird, finde ich dann auch ein bisschen over the top. Also das ist dann nochmal so in Richtung an diesen, ja, Spiegelartikel. Also es ist schon ein bisschen von dem. Ja, ich habe es ja auch erfahren in den vergangenen Jahren, jetzt in diesem Jahr nicht, dass ist vielleicht auch mal die Frage ist, wie kann man sich ein bisschen öffnen und auch einer breiteren politischen Diskussion stellen?
Ja, absolut. Man muss aber auch dazu sagen, auf der Republika, also seitdem es eben auch so diese Relevanz in der politischen Szene bekommen hat, also wo wir eben wirklich auch viel, ja, sich Minister, Ministerinnen, Bundestagsabgeordnete und so weiter da die Klinke in die Hand geben, waren schon immer auch Politiker oder Vertreterinnen eben aus dem konservativen, aus dem liberalen Lager dabei. Christian Lindner war dort, Friedrich Merz war schon da, Angela Merkel war heute, war diese Woche da, dieses Jahr da, Markus Blume hast du schon erwähnt, Philipp Amthor war dort, Carsten Wildberger war da, der jetzt ja nicht, ich glaube nicht, dass er in der CDU ist, aber er ist ja CDU. Auf ist in der CDU, okay. Und, ja. Naja. Und also insofern, das meinte ich eben am Anfang mit dieser selektiven Wahrnehmung. Natürlich ist ein Großteil der Republika ist auch Bestätigung, Selbstbestätigung und sich eben auch in seiner, sowohl in seiner Meinung und auch in seiner manchmal Abneigung daneben auch zu bestätigen, absolut. Aber Markus Blume wurde nicht ausgebuht. Manche seiner Aussagen wurden so mit so ein bisschen Murren wurde darauf entgegnet, aber er wurde nicht ausgebuht. Carsten Wildberger ist sehr positiv aufgenommen worden.
Zu dem kommen wir gleich noch.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass dieses Andersdenkende werden da irgendwie von der Bühne gebuht oder runtergebrüllt, dem war nicht so. Philipp Amthor ist auch nicht negativ, also er wurde auch da, wurde nicht in keinster Weise gebuht, es wurde auch applaudiert bei dem, was er immer wieder mal, was er gesagt hat. Also es gibt durchaus wir suhlen uns nur in unserer Blase, wir wollen keine Andersdenkenden, das kann ich so wirklich nicht bestätigen. Ich kann verstehen, wie man darauf kommt, ich kann es nicht bestätigen.
Ich bin natürlich auf diesen Spiegelartikel, der ja auch sehr pointiert geschrieben ist, bewusst aufgesprungen. Und weil es halt auch noch gewisse Dinge bestätigt, die ich aus der Vergangenheit kenne. Nun ist Angela Merkel ja durch die Presse getrieben worden, war auch im Fernsehen drin. Sie wurde ja wohl ganz offensichtlich freundlich aufgenommen. Elder Stateswoman, ja, die dann doch, zumindest mal in dieser Szene, nicht so schlecht behandelt wird, wie man es vielleicht in anderen Szenen erwarten kann. Warst du bei der Veranstaltung?
Nee, da war ich nicht. Christian Buggisch, den habe ich ja auch getroffen von DATEV, der war dort und er meinte, und das kann ich dann auch bestätigen, ich habe auch so ein bisschen was gelesen zu ihr, das fand ich dann auch wieder unangemessen. Ich denke mal, dass eine freundliche Rezeption gegenüber Angela Merkel ist auch wieder ein Statement gegen Friedrich Merz, würde ich mal, das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß gar nicht, ob es Christian gesagt hat oder ob ich es irgendwo gelesen habe, Deutschland mag halt ehemaligen Politikerinnen und Politiker. Also da, dem gegenüber sind wir halt sehr viel freundlicher, als wenn sie halt noch in Amt und Würden sind.
Naja, mag sein, aber es hat ja auch einiges auch zur Debattenkultur sich gesagt. Ein Thema, das wir auch hatten. Ich habe auch mal einige Aussagen unter unseren damaligen Podcast, den Blogbeitrag darunter gepastet. Aber wir wollen es nicht so lange mit Angela aufhalten, haben ja unser Ziel halbe Stunde. Vielleicht mal so als ein Zwischenresümee. Gab es denn aus deiner Sicht jetzt echte Momente der Kontroverse oder war es wirklich nur die Blase, die sich ja mit leichten selektiven Unterschieden dort ausgetauscht hat und mehr oder weniger selbst bestätigt hat?
Also die Frage ist halt, was du konkret mit Kontroverse meinst. Es gab
Kontroverse, also wir haben uns letzte Woche oder vor zwei Wochen gekloppt um konstruktiven Journalismus, ja. Da wurde ja durchaus hart diskutiert. Gab es diese harten Diskussionen aus deiner Sicht?
Also es gab, ich kann natürlich nicht bei weitem für alles sprechen, genauso wenig wie der Spiegelredakteur bei weitem für alles sprechen will. Also ich war bei Diskussionen, wie gesagt, einmal war auf der Bühne Michel Friedmann hat moderiert, da war eben Markus Blum, nee, da war doch Heidi Reicheneck war dabei, Markus Blume war dabei, da gab es durchaus auch Kontroverses. Dann war ich auf dem Panel, wo eben Philipp Amthor war, dann war ein YouTuber noch dabei und Ricarda Lang. Auch da gab es durchaus kontroverse Diskussionen.
Um was ging es denn thematisch mal? Einfach mal, um was wurde sich denn gestritten? bei den beiden Beispielen, man könnte.
Ja, also jetzt bei dem Beispiel mit Philipp Amthor und Ricarda Lang, da ging es eben konkret um kann die Politik junge Menschen erreichen können sie noch miteinander klarkommen, und es war eben mit großem Fokus auf den Osten und dann eben auf Sachsen-Anhalt vor allen Dingen. Also der YouTuber, dessen Namen ich jetzt gerade nicht im Ohr habe, das ist eben so ein Politik-YouTuber, Politik-Influencer, der auch sehr pointierte Aussagen gemacht hat, dass eben der eben auch so das so ein bisschen Verständnis, der kommt aus Sachsen, ein bisschen Verständnis auch dafür gezeigt hat, warum eben die Parteien wie die Grünen, wie die CDU, wie die SPD eben gar nicht mehr erreicht werden von den Jungen, also dass die jungen Leute vor allen Dingen im Osten gar nicht mehr erreichen, und warum die AfD eben da eine gewisse Attraktivität hat. Das hat er schon recht pointiert gesagt, und da wurden beide, Philipp Amthor und Ricarda Lang, wurden da schon auch von der Moderation angegangen. Also das hat mir zum Beispiel gut gefallen.
Das war auch Friedmann.
Nee, das war nicht Friedmann. Friedmann war mit Markus Blume und Heidi Reicheneck auf dem Panel. Und noch eine vierte Person, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Da ging es um, reden wir noch miteinander oder hassen wir uns schon oder hassen wir uns noch oder nur oder so. Da ging es eben auch wirklich um eben so ein, ja, Debatte, politische Debatte, ne, in der polarisierten Welt. Ja, also kontrovers war das auch, lag aber daran, dass halt Markus Blume, das muss ich dann wieder ehrlicherweise sagen, ich fand ihn jetzt auch nicht so super. Also Philipp Amthor hat mir ganz gut gefallen, Markus Blume kam da jetzt auch nicht so gut an. Also Heidi Reicheneck war, also ja, das war mir dann auch etwas drüber, wie sie dann da begrüßt wurde. Aber das ist halt auch folklorisch schon so ein bisschen, ne?
Ja, da fehlt mir so ein bisschen auch die kritische Distanz.
Gut,
Themenwechsel. Carsten Wildberger war wieder da. Wir haben es letztes Jahr zusammen gesehen. Es war ja sein erster Auftritt auf der Republika, auch mit demselben Gesprächspartner, klassischerweise Markus Beckedahl. Ja. Und es ist auch die einzige Rede, die ich mir bisher komplett, oder die erste, einzige Diskussion, das einzige Gespräch, die ich mir komplett angeschaut habe. Mein Eindruck, bevor du dann, du warst ja wahrscheinlich dort, bevor du dann reinspringst, also es kam zumindest mal an dem Film so rüber, also habe sich richtig wohlgefühlt dort. Ja, was ja auch mich so ein bisschen überrascht hat, weil es war ja schon in den letzten Wochen auch aus der Netzgemeinde oder der Zivilgesellschaft so ein bisschen Kritik an diversen Vorhaben zu hören. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Man, er war leger, keine Krawatte, schwarzes Hemd, irgendwo so ein bisschen angepasst, was ich auch absolut okay finde. Da muss man jetzt nicht da gleich sagen, der schleimt sich ein. Aber er wirkte bei dem, was er gesagt hat, irgendwie total entspannt. Und nach einem Jahr auch fand ich ihn wesentlich sicherer, wesentlich sattelfester als vor einem Jahr. Was ja auch logisch wäre.
Ja. Ja, genau. Also ich habe seinen Vortrag selber, er hatte ja zuerst, glaube ich, eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder so einen Vortrag gehalten, und dann war die Diskussion oder das Gespräch mit Markus Beckedahl. Ich bin relativ am Ende seines eigenen Vortrags gekommen und habe dann vor allen Dingen das Gespräch miterlebt. War wahrscheinlich auch das Interessantere, würde ich sagen, grundsätzlich. Und ich muss sagen,
ich fand schon, dass auch sein Vortrag, dass er das dann schon ganz gut dargelegt hat, was er da vorhat. Man muss da nicht mit allen übereinstimmen, aber ich fand das da schon relativ gut und souverän gemacht.
Ja,
also den könnt ihr, wenn ihr jetzt zuschaut, ich werde ihn verlinken, entspannt euch auch anhören. Ist auch nicht so elend lang, also kann man da nochmal sicher reinziehen.
Ja. Ja, und das Gespräch ist wirklich auch kurzweilig, also auch nicht nur der Vortrag, ja offensichtlich auch, hat er ja gut gefallen, aber auch das Gespräch hat mir gut gefallen. Es war ein bisschen überraschend, fand ich, dass Markus Beckedahl ja doch relativ wohlwollend war, also obwohl das, glaube ich, letztes Jahr auch nicht, da war er jetzt auch nicht so hyperkritisch, aber das lag ja auch daran, dass er eben gerade erst angefangen hat. Das ist ja dann doch nochmal ein anderes Setting als jetzt, wo er dann jetzt eben ein Jahr im Amt ist. Und ich meine, die haben ja wirklich so einen Rundumschlag gemacht. Deswegen ging los mit Breitband oder mit Glasfaserausbau, dann eben über digitale Souveränität, auch inwiefern eben ja die Regierung oder der Staat eben als Auftraggeber eben der Tech-Unternehmen, der vor allen Dingen der europäischen oder deutschen Tech-Branche dann eben auch auftreten sollte, um eben auch gegen USA, gegen China und so weiter sich behaupten zu können. Und ich fand Carsten Wildberger zum einen sehr sattelfest bei den Themen. Also er ist auch wirklich, er hat ja auch die, jetzt fällt es mir nicht ein, die App, die er auch vorgestellt hat. Ach ja, die, über die Wallet haben sie gesprochen, Digital Wallet.
Über die Wallet,
über, über noch was anderes, glaube ich. Und er war wirklich sehr, sehr tief im Thema drin. Also das hat mich wirklich überrascht. Also er konnte zu allem, also auch wenn es halt irgendwie für mich zumindest so ein bisschen sehr ins Detail ging, konnte er wirklich was sagen. Und es klang für mich auch, ich bin jetzt nicht in allem so inhaltlich so sattelfest, offensichtlich, sonst würde ich da vielleicht oben auf der Bühne sitzen. Ich fand es, also zumindest, man hat gemerkt, er war ein sehr informierter und auch informierter Gesprächspartner und auch jemand, der ja, der auch reflektiert, ne, auch über die eigene Rolle reflektiert. Das hat mir auch gut gefallen. Und der hat aber auch so ein bisschen seinen, ja, nenne ich es mal Image gepflegt als jemand, der halt auch von außen kommt, ne, der halt sich erstmal an diesen Politbetrieb gewöhnen muss, der ihm auch manchmal so ein bisschen zu langsam, zu bräsig ist, hat er ja gesagt. Da hat er ja auch so ein paar Lacher dann bekommen. Und deswegen, das hat er gut gemacht, muss ich sagen. Aber anbiedern fand ich ihn zum Beispiel auch gar nicht. Also er hat ja auch Friedrich Merz verteidigt, zum Beispiel, was jetzt auch nicht irgendwie mit Buchrufen quittiert wurde. Und insofern, also ich fand ihn sehr, ja, authentisch und kam gut rüber.
Ja, das Gespräch hat auch ein bisschen eine andere Tonalität gehabt als der Vortrag. Inhaltliche Gewichtung fand ich, weil er hat im Vortrag schon immer seine Vorhaben dann auf diese vier Ebenen gehoben oder vorgestellt, die Regeln, Code, Plattform, KI. Und da kamen natürlich auch sehr viele Aussagen, die natürlich auch in der Netzgemeinde gefallen. Ja? Also wenn es heißt, wir setzen Open Desk jetzt verstärkt als Quelle offene Bürosoftware in der Bundesverwaltung ein, auch wenn es wohl auch in seinem Ministerium bisher nur 30% sind, aber das war eine klare Aussage. Neue Beschaffungen sollen Open Source sein, wenn entsprechende Lösungen entsprechend da sind, mit der öffentlichen Mitteln, mit Steuergeldern. Entsprechend entwickelte Lösungen sollen auf jeden Fall auch Public Money, Public Code sein. Das sind ja alles auch Dinge, die natürlich in dieser Gemeinde entsprechend reflektieren. Das Einzige, wo ein bisschen Stille, wo ich sie wahrgenommen habe, und da warst du dann ja auch schon da, ist so dann das Thema Datenschutz rund um KI. Da hatte ich so den Eindruck, dass da nicht so viel Applaus, hat er auch durchaus dann Beifall bekommen, also jetzt kein Tosenapplaus, aber doch freundlich zustimmenden Applaus, dass da doch noch ein bisschen, ja, eine offene Diskussionsflanke in Anführungsstriche da ist, dass dort in Teilen der Netzgemeinde sicherlich ein anderes Verständnis da ist, als dass das vielleicht der Carsten Wildberger hat.
Ja, also deswegen wollte ich auch, das meinte ich eben auch, dass es kein Anbietern war. Ne? Also jetzt auch, du hast ja gesagt, bei manchen Themen, die kamen dann auch gut an. Also gerade das Open-Source-Thema Zendis wurde ja auch sehr oft erwähnt. Auch während des Gesprächs hat er das oft erwähnt. Open Desk hast du schon gesagt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er das gesagt hat, um da eben irgendwie anzukommen, sondern dass das schon auch seine Überzeugung ist und dass er auch, dass es ihm auch wichtig ist, eben auch diese Souveränität dann eben auch zu leben. Ne? Also deswegen, genau, also fand ich das jetzt kein Anbietern bei den Themen, die dann relativ gut ankamen auf der Republika-Bühne. Und gleichzeitig, ja, also gerade das KI-Thema natürlich. Also man muss halt, und das ist halt grundsätzlich gewesen, da gab es ja sehr viele Sessions zu, dass das KI-Thema wurde schon recht kritisch behandelt bei sehr, sehr vielen Beiträgen, sowohl von Wissenschaftlern als auch von Aktivistinnen, als auch von Journalisten. Da war ja die Gefahr und die Probleme, die eben durch eine starke Konzentration auf die US-Tech-Bros und so weiter besteht, da war schon wirklich eine sehr kritische Stimmung und deswegen kamen die Sachen dann sicher auch dann weniger gut an oder waren weniger positiv bei der Community als jetzt andere Themen wie Open Source. Ja,
du also nimmst mir immer schon meinen Gesprächsleitfaden vorweg, das wäre das nächste Thema gewesen, aber erst bleibe ich erst nochmal bei Wildberger. Es war schon auch, also habe ich es wahrgenommen, was du es gesehen hast, sehr deutlich vernehmbar, dass er eben Europa als Alternative zu den USA positioniert hat. Microsoft hat das Wort oder der Anbieter Microsoft fiel nicht eines Mal, aber da waren schon sehr viele Bemerkungen zu entnehmen, dass man sich unabhängig machen wolle. Und es wurde ja auch diese neue KI-Firma gebildet aus Cohere und Aleph Alpha erwähnt.
Ja, Aleph Alpha hat er mit Namen erwähnt, fand ich auch interessant. Da habe ich auch keine Reaktion im Publikum zugehört. Ich dachte, dass es da so ein bisschen mehr Murren
musste
gibt.
Auch nicht, aber hat es halt erwähnt, hat gesagt, dass man sich zwar nicht beteiligt, aber wenn die ihre Versprechen wahrnehmen, eben auch mit Bundesmitteln entsprechend investieren will. Da kam mir das Thema, das wir vielleicht auch irgendwann nochmal behandeln sollten, Industriepolitik, gerade in diesem Umfeld, könnte man durchaus dort ansehen. Also es war dann schon interessant. Ich glaube, zum Thema Palantir und sowas wurde nichts gesagt, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe.
Nee, ich glaube, da hat Markus Beckerdahl auch nicht so gefragt. Palantir war natürlich auch ein Riesenthema bei anderen Sessions, aber du hast recht. Ich glaube, in dem Gespräch jetzt mit Carsten Wiesberger kam das nicht zur Sprache. Ja.
Ja, also das war schon mal interessant. Ich glaube, der Gunnar hat es geschrieben, war übrigens da. Hast du ihn getroffen? Oder also auf der
Nee, der war nicht da. Der war nicht da.
Also es wäre ein Darlehen, dass man jetzt Wildberger gegeben habe, kein Blankoscheck. Fand ich eine ganz schöne Formulierung. Aber es war durchaus, fand ich, von der Stimmung und auch von den nachfolgenden Kommentaren, Heise etc. pp., durchaus skeptisch wohlwollend, was dort eben entsprechend zurückkam.
Vielleicht, ja, also genau, und deswegen ist das auch, und finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass das halt, die Aussagen von dem Spiegelredakteur teilweise schon wirklich sehr zugespitzt polemisch waren, weil es gab eben auch diese Gespräche wie dieses mit Carsten Wildberger, auch andere, wo jetzt durchaus da Leute nicht seit 20 Jahren auf die Republika gehen und sich da irgendwie jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßen, und die wurde trotzdem zugehört, es wurde mit Wohlwollen, mit Interesse aufgenommen, und davon gibt es noch ein paar mehr Beispiele. Also insofern, wie gesagt, Philipp Amthor habe ich schon erwähnt. Also das, genau, das ist
es war ja auch
ein
eine Vorlage für die Netzgemeinde. Ne? Ja, also es wurde ja auch immer wieder von ihm gesagt, ich brauche euch, ich möchte diese Community haben, ihr seid die Leute, die euch mit Code und solchen Sachen auskennt.
Genau.
Und ich erwarte auch von euch, dass ihr euch damit engagiert.
Auch kritisch, so ziemlich, ne? Auch kritisch engagieren, genau.
Ja. Kam ja auch ziemlich wörtlich rein, was natürlich dann so ein bisschen im Widerspruch zu dem steht, wenn eben der Deutschland-Stack und andere Stacks diskutiert waren, dass dort eben die Zivilgesellschaft, genau diese Community, wohl offensichtlich nicht mit am Tisch saß. Also da war eine gewisse Diskrepanz da, und da habe ich auch ein bisschen darauf gewartet, dass Markus da eigentlich reinkrätschen würde. Ja, also das ist das Thema Audi-Wallet, das ist das Thema Deutschland-Stack, wo immer wieder gesagt wird, die Lobbyisten sitzen mit am Tisch, aber wo ist jetzt, so sind die Leute, die sich auskennen im Netz, warum sind die nicht mit dabei?
Ja, man weiß natürlich auch nicht, ob jetzt zum Beispiel Thema Palantir, ob das nicht auch vorher irgendwie klar war, das wird halt jetzt kein Thema bei diesem Gespräch sein, weil aus welchen Gründen auch immer, das weiß man jetzt auch nicht.
Ja, das ging mir jetzt gar nicht um Palantir, aber also dieses Engagement der Netzgemeinde einerseits aktiv eingefordert und ein kritisches Engagement, auf der anderen Seite wurden sie ja von seinen, nicht seinen, aber du weißt, was ich meine, von den entsprechenden Fachausschüssen, die jetzt in Deutschland Stack und anders definieren, wohl einfach nicht zur Partizipation eingeladen. Das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz, wo ich mir dann wieder eine kritischere Auseinandersetzung gewünscht hätte, aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke, weil du Europa erwähnt hattest. Das ist eben, genau, das hat Carsten Wildberger auch sehr stark gemacht, und das habe ich auch bei sehr, sehr vielen anderen Vorträgen und Podiumsdiskussionen immer wieder gehört, wo es eben um Technologie gegen Big Tech ging, KI ging, wirklich dieser klare Fokus auf Europa und auch so Europa als so der Hoffnungsanker oder der Hoffnungsort, ne, gegen China, gegen USA. Das, also ich kann das natürlich total nachvollziehen. Wir reden ja auch hier bei 9 von 9 oft darüber. Genau. Aber gleichzeitig, ja, es ist halt so ein bisschen Wunschvater des Gedankens, weil ja ein einiges Europa kann halt dann eben das Gegenmodell sein. Die Frage ist halt dann immer wieder, wie einig Europa ist und halt in Zukunft werden wird, ne, dass es oder sein wird. Das ist schon, muss man schon immer mitdenken.
Das ist wohl so. Ja, du hast das Thema KI angesprochen. Auch Wildberger hat es ja immer wieder adressiert, dass er eine Verwaltungsplattform haben will. Das sind jetzt auch entsprechende Aufträge vergeben worden an mal wieder SAP und T-Systems, außerdem eine Gruppe rund um Schwarz Digits, was ich da gesehen habe, und SVA. Also keine amerikanischen Konzerne damit drin. Aber da ist ja große Hoffnung auch drauf, dass eben hier die Verwaltung durch KI-Agententechnik automatisiert werden soll. Auch das haben wir ja hier schon öfters mal diskutiert. Aber es war auch sonst wahrscheinlich noch ein Thema. KI.
KI? Ja, ein großes Thema. Also das habe ich bei vielen Vorträgen war KI, also entweder ging es halt wirklich ganz konkret um KI, aber KI schwang die ganze Zeit mit, so wie bei uns in unserem Podcast hier ja auch, dass wir, es gibt ja
Geht
selten
ja
eine
lange
Folge, wo
Zeit
wir
nicht
nicht
mehr anders,
irgendwie
ja.
KI, wo wir irgendwie nicht KI dabei haben. Und wie gesagt, da, das hatte ich eben ja schon gesagt, da ist der Grundtenor schon sehr kritisch gewesen. Auf unterschiedlichen Ebenen. Also vor allen Dingen natürlich Stichwort Palantir, Stichwort Elon Musk natürlich auch oder andere OpenAI, eben die ja die großen Plattformen, die dann KI ja oder die ja die den KI-Markt unter sich aufteilen sozusagen, dass die halt sehr kritisch beäugt werden. Aber auch so grundsätzlich, was eben die Rolle von KI im Journalismus ist, im jetzt eben auch Social Media, ne, mit der dass
Das wäre
dadurch eben
meine, ja.
auch eine stärkere Polarisierung durch eben auch durch künstliche Intelligenz dann eben da ist und so weiter. Datenschutz natürlich, also da sind schon viele, es waren schon viele kritische Themen, kritische Talks und Sessions rund um das Thema künstliche Intelligenz.
Den ZDF-Mann hat auch immer ihre Vortragsbühne angelehnt an das Thema Journalismus. Hast du da noch irgendwas wahrgenommen, was erwähnenswert, diskussionswert oder anschauenswert? Die ganzen Vorträge oder die meisten Vorträge werden ja auch live gestellt, war.
Ja, also ich überlege jetzt auch gerade, also auf der ARD ZDF Medienbühne war ich jetzt und auch bei dem Forum, was ja der WDR gemacht hat, da war ich gar nicht so oft, da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Was ich
Hast du
schon
denn nun in der Sonne gesessen? Ich weiß es, das ist schon, ist komplett raus.
nee, ich war auf sehr vielen Sessions wieder. Was schon kam, Moment, ich muss mal gerade den Hund rauslassen. Ah nee,
Das
reinlassen
ist
muss ich ihn.
Live-Aufnahme. Der Hund ist raus, die Katze schläft.
Nee, der Hund wollte rein, nicht raus. Was kam, was ich oft mitbekommen habe bei KI, ist halt wirklich, wie der oder was der Wert von Journalismus eben neben KI oder mit KI eben ist. Ne? Also so dieses, wie soll ich sagen, so dieser menschliche Aspekt am Journalismus hat auch dann viel mit dem, da komme ich gleich vielleicht auch nochmal zu, du wirst es nicht mögen, aber trotzdem konstruktiver Journalismus. Äh, das, das
Ja,
habe ich schon, das habe ich schon öfters mitbekommen. Also ich war zum Beispiel bei einem Vortrag von der Taz, die ja seit Oktober oder November oder so ja keine Printausgabe mehr haben. Und da zum Beispiel war, ich glaube, das Thema oder der Titel war so ein bisschen, ne, menschlicher oder wie sich halt ein Medium dann eben gegen KI oder gegen den KI-Trend dann irgendwie behaupten kann. Es kommt halt auf Community an und so weiter. Also das wurde schon immer wieder auch mal hochgehalten, ne, dieses ja menschliche Aspekt gegenüber den Maschinen.
Ja, dann mach mal konstruktiv weiter.
Also ich fand, also da ich mich jetzt irgendwie in der letzten Zeit dann öfters mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich sagen, auch beim Thema KI, es waren ja einige Vorträge von Wissenschaftlern dabei, die dann eben auch wirklich da teilweise sehr ja dystopisch dann über Szenarien gesprochen haben. Und da habe ich schon gemerkt, also ich kann mich an einen Vortrag von einer Wissenschaftlerin erinnern, da ging es eben so um ja so faschistoide Tendenzen in der Tech-Szene und so weiter. Und die hatte eine halbe Stunde lang hat die halt ihre Tatsachen oder wie halt wo die Textszene steht und was die Gefahren sind, darunter gerasselt in so einem typischen wissenschaftlich neutralen analytischen Ton, und dann war es fertig und ich saß dann da und dachte mir, ja und jetzt alles hoffnungslos. Und das, also da waren schon auf der anderen Seite dann viele Sessions dabei, wo es eben wirklich darum ging, auch Lösungen oder Perspektiven zu zeigen. Das fand ich dann schon ganz spannend. Also ein Gespräch, was mir ganz gut gefallen hat, auch wenn es so ein bisschen selbstreferenziell dann wurde, war von Stefan Niggemeier und Dirk von Gehlen. Also Stefan Niggemeier ist ja von Übermedien gewesen und Dirk von Gehlen von der Süddeutschen. Die haben eben so auch über Debattenkultur zum Beispiel gesprochen, ne, wie man halt sich dann zuhören muss und wie man auch unterschiedliche Meinungen aushält. Und da gab es so einige, die so ein bisschen so diese so konstruktive Elemente dann immer wieder mit dazu genommen haben. Also nicht nur beschrieben haben, was ist und das Problem beschrieben haben, sondern eben auch, welche Lösungen es gibt. Das ist mir schon stark aufgefallen. Also so, ja, so ernst und so, ja, sagen wir mal ernst, so ernst, wie viele Themen dann auch behandelt worden sind, genauso sehr gab es aber auch ja immer wieder mal den Versuch, Perspektiven zu geben und Lösungen zu geben.
Bevor wir zum Thema und Klassentreffen, Treffen im Hof und was da so diskutiert wurde, kommen, gibt es noch bestimmte Highlights, die du gerne herausheben möchtest von der diesjährigen Republika?
Also ein Thema, was ich zumindest mal kurz ansprechen will, weil du es ja auch auf Threads, hattest du es ja auch erwähnt, ist das Thema Social Media Verbot, weil das war schon ein sehr großes Thema auf der Republika. Also es gab viele Vorträge, viele Studien, viele Gespräche, die sich rund um das Thema Social Media Verbot Australien und dann eben auch Deutschland und Europa gedreht haben. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie dann nur mein Eindruck ist oder ob man das schon so grundsätzlich so sagen kann. Ich sehe da schon einen Shift in der, darin, wie halt in Deutschland, vor allen Dingen in der Politik, über das Thema gesprochen wird. Also das finde ich schon interessant. Es gab ja zum Beispiel einen Vortrag, wo gesagt worden ist, so Erfahrungen aus Australien, dass ja, ich glaube, 60% oder 70% der Jugendlichen ja das Verbot umgehen in Australien, war ja eine Aussage. Und dann war ich auf einem Panel von Meta, wo eben die Meta-Verantwortliche für so Integrity und so weiter dabei war. Dann war eine Staatsministerin in einem Bundesministerium, glaube ich, für Bildung oder so dabei und noch eine Wissenschaftlerin. Und also von der Staatsministerin habe ich jetzt nicht klare Aussagen zum Verbot gehört. Da ging es eher in die Richtung, man muss im Dialog bleiben und man muss irgendwie Hilfestellungen geben den Jugendlichen und den Eltern und den Eltern und den Lehrern und so weiter. Das ging schon stärker in die Richtung, wie Meta es auch gerne sagt, ne? Also wir machen doch alles, dass die Eltern irgendwie im Zusammenarbeit mit den Jugendlichen sich doch irgendwie das alles so richtig einrichten können und das irgendwie das Risiko minimieren können und, ne, so ein bisschen wie der ökologische Fußabdruck. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass das sicherer ist. Wir bieten die Infrastruktur und so. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt meine Voraussage, die ich Anfang des Jahres getroffen habe, dass es dieses Jahr zum Verbot kommen wird, zumindest zu einem Gesetzesentwurf kommen wird, ob das wirklich so ist oder ob nicht der Lobbyismus der Plattform da doch erfolgreich ist. Schauen wir mal.
Nee, da machst du mir ja meiner Meinung nach das falsche Bild auf. Es heißt nicht Lobbyismus der Plattform versus Verbot, sondern es heißt Regulierung der Plattform statt Verbot. Also da ist mir das zu einfach, was du da aufmachst. Und unser aller Bundeskanzler hat sich ja jetzt auch durchaus kritisch zum Social-Media-Verbot geäußert. Ja. Und ich poste natürlich nicht nur auf Threads. Meine bevorzugte Plattform ist das Fediverse und Mastodon. Threads ist eine Dreckschleuder. Es muss immer ein bisschen kontrovers in unseren Podcast rein. Sakrament nochmal. Ja, also ich bin auch gespannt. Ich fand das auch interessant, dass doch es gibt immer noch diejenigen, die es fordern, ja, vehement, auch in der CDU gerade, aber es gibt auch jetzt durchaus mehr andere Stimme, wie gesagt, auch der Kanzler, wenn ich das richtig gelesen habe und im Kopf habe.
Ja,
ja, wie also war die Stimmung auf dem Hof? Wie oft warst du auf dem Hof?
Wie ich war ein paar Mal,
hast du führen können?
Ich war ein paar Mal auf dem Hof, ein paar Gespräche habe ich geführt. Also unter anderem Klaus Eck habe ich eben getroffen, mit dem habe ich mich unterhalten kurz. Mit Christian Buggisch habe ich mich von DATEV habe ich mich ein bisschen länger unterhalten, war auch auf einigen Sessions mit ihm zusammen. Genau, Tapio Lilla, das ist kommt aus Frankfurt, hat eine Agentur, PR-Agentur, der hat auch einen Vortrag über sich richtig entschuldigen. Kannst du auch was lernen? Jetzt schicke ich dir mal den Link, Stefan, wie du dich bei mir richtig entschuldigen kannst.
Den musst du mir noch reinwürgen hier.
Und genau, also ein paar Gespräche habe ich geführt. Ich fand Also da hat man schon am stärksten immer noch so dieses, ne, Klassentreffen und auch so einen positiven Vibe dann irgendwie mitbekommen. Aber ich muss schon sagen, dass das übergreifend hatte ich schon auch das Gefühl, dass es irgendwie ernster geworden ist. Ich fand auch Andreas Gebhardt war der Einzige, der bei der Eröffnung dabei war. Also Markus Becketer war auch nicht mit auf der Bühne und gut, die beiden Häuslers, Tanja und Johnny, sind ja abgetreten, haben ja ihre Anteile abgegeben an Markus und Andreas. Auch er klang recht ernst, muss ich sagen. Und so diese ernste, auch so ein bisschen schwere Stimmung hat sich schon durchgezogen, muss ich sagen. Also ich glaube, dass so einige, die jetzt da vielleicht wirklich die ganzen 2-3 Tage dann nur im Hof verbracht haben, da war das vielleicht nochmal anders, aber ich fand so insgesamt die Stimmung schon, wie gesagt, sehr viel schwermütiger, ernster, als es in der Vergangenheit war.
Ja, für diejenigen, die jetzt das Video schauen und diese Publika nicht kennen, also hinter mir ist die Station eingeblendet, der Hof, der Klassehof, und dort war immer auch ein Treffpunkt, wo man viele Bekannte gesehen hat, oft einmal im Jahr, manchmal auch mehrmals, aber das wurde auch sehr viel geplauscht, und ich gebe zu meiner Schande zu, ist auch öfters vorgekommen, dass ich dort mich verschwatzt habe, weil man eben Leute getroffen hatte. Es war auch eine sehr leichte Atmosphäre, man hat sich gefreut, da war eben dieses Klassentreffen-Feeling relativ stark.
Und genau, und das ist ja auch, ich meine, und das kann ich auch nachvollziehen, und das fiel mir zum Beispiel auch dann bei vielen Sessions, in denen ich saß, auch auf. Es ist so ein bisschen wie man hört einen Podcast zu, weil also erstens sind die meisten Vorträge und Diskussionen werden ja auch im Anschluss verfügbar sein auf YouTube oder eben auch dann in Audio-Formaten. Und natürlich ist der Wert von den Gesprächen, du hast es gesagt, man trifft sich dann teilweise eben nur einmal im Jahr dort, hat natürlich auch was. Obwohl ich immer wieder auch versuche, dann mir eben auch viel anzuhören, weil ob man sich dann im Nachhinein...
Haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, obwohl wir auch die sozialen Treffen gepflegt haben.
Ja, genau. Ob man sich jetzt im Nachhinein dann alles anhört, was man sich vorgenommen hat oder was man dann irgendwie gebookmarkt hat, ist ja dann immer so, ist die Frage. Insofern finde ich das auch wichtig, eben auch dort zu sein und sich eben auch die Sessions dann anzuhören. Aber klar, also je länger man draußen ist, das Wetter war gut, je länger man dann auch bekannte Menschen gesehen hat und sich ausgetauscht hat, desto mehr kam halt auch wieder dieses positive Klassentreffen-Feeling dann auch wieder hoch.
Also es gibt da auch durchaus Rituale, die einige Gruppen pflegen, treffen beim Griechen.
Genau.
Oder wir haben die Pommes nicht weit weg von der Rückblicke im Biergarten zu uns genommen. Das gehört halt auch dazu, das habe ich auch sehr vermisst. Ja. Ich muss sagen, mir ist es dann auch, fällt es schwer, im Nachhinein all die Vorträge, die man hören könnte, sich dann nochmal anzuhören. Weil es halt eine Menge Holz eben auch ist von den ganzen Sachen. Aber vielleicht zum Abschluss ist natürlich jetzt, wie gesagt, dieser Spiegelartikel schwebt so ein bisschen dystopisch über unserem Gespräch. Aber ich finde schon auch, dass auch richtige und wichtige Fragen gestellt werden. Ja. Ich erinnere mich noch sehr gerne und gut daran und habe da auch mitgedacht, gemacht oder auch dran geglaubt, Republika als die Netzkonferenz, als eine Konferenz, wo man geglaubt hat, dass das Internet eine Demokratiemaschine sein könne und Demokratie befördern könne. Da haben wir auch noch an den positiven Impact von Social Media geglaubt. Da hat sich ja schon ein Wandel, auch jetzt im Laufe des Jahrzehnts, kann man ja fast mittlerweile sagen, entsprechend vollzogen. Und man hat so den Eindruck, dass die Netzgemeinde das Social-Media-Feld mehr oder weniger verloren hat oder in Nischen abgewandert hat, ist, während rechte Populisten, nehmen wir mal die Tucker Carlson und andere in den USA, oder nehmen wir auch einen Maximilian Krah mit seinen Männerfantasien auf TikTok, während die sozialen Medien besetzt zu scheinen haben und man, die Netzgemeinde trifft sich auf so eine Publika, ist auf Mastodon und klopft sich gegenseitig auf die Schultern oder heult sich einen voll. Wie kann denn die Rolle einer Republika sich potenziell aus deiner Sicht weiterentwickeln und wo sollte die Rolle sein? Oder sollte man es einfach sagen, hier, das ist halt unser Homeground, auf dem wir uns einmal im Jahr treffen und gut ist?
Ja,
es hat ja einen anderen Anspruch gehabt, ne?
Ja, genau. Es hat einen anderen Anspruch gehabt, den hat es auch immer noch, auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich war auch dieses Motto eben never gonna give you up, weil das heißt eben nicht, wir geben nicht auf, sondern es heißt ja, wir geben euch nicht auf oder dich nicht auf. Das hat eben diesen Community-Gedanken noch. Das spielte schon da eben auch und das hat ja auch so einen gewissen, ja, schweren oder ernsten Hintergrund, was man jetzt auch stärker gemerkt hat. Ich habe mir halt, als ich mir überlegt hatte, so gibt es irgendwie so Schlagworte, unter die ich das vielleicht so fassen würde, wie ich jetzt eben die Republika dieses Jahr erlebt habe, da kommen im Grunde die beiden Wörter Hoffnung und Widerstand, kam mir irgendwie vor Augen, als ich darüber nachgedacht habe. Es ist immer noch bis zu einem gewissen Grad ein Hoffnungsort. Also auch so, dass man sich halt eben auch, und da kommt eben auch das, was eben auch manche kritisieren, ne? Wir sind unter uns, also wir Community, Republika Community, genau, sind unter uns, klopfen uns auf die Schulter und so weiter. Das spielt schon immer noch eine Rolle, aber Hoffnung auch im Sinne von, es ist eben wirklich ein besseres Internet möglich, grundsätzlich, dass da die Hoffnung auch nicht aufgegeben wird. Und dann aber vor allen Dingen so dieses Widerstand. Und das sehe ich halt, diesen Widerstand sehe ich schon breit. Also den sehe ich sowohl eben in der eher so einer in der Netzgemeinde aktivistischen Szene, aber auch in der Politik, auch in der in Unternehmen oder in der Wissenschaft eben auch, dass es wirklich auch an der Zeit ist, ja eben bis zu einem gewissen Grad halt Widerstand zu leisten. Also Widerstand gegen die Macht der Tech-Bros, Widerstand gegen ja auch bestimmte, du hast sie erwähnt, die globalen oder auch in Deutschland, die rechten Kreise und das hat
demokratiefeindlichen Kreise.
Ja, genau. Einigen
uns einfach darauf.
Sagen wir's so. Genau, demokratiefeindliche Kreise. Und ich finde schon, dass dieses Thema Widerstand jetzt nicht aus einer revolutionären Sicht, aber so aus einer, ja, auch so einer Wagenburg-Europa-Sicht, das hatte schon, also das kam da schon raus. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Rolle, die es auch braucht. Und wenn es halt wirklich so sein sollte, dass halt dieser europäische, international-europäische Spirit, ne, da eben auch eine Gegenkraft oder eine Kraft, eine Macht zu formen gegen eben andere Entwicklungen in anderen Ländern oder in anderen Ecken der Welt, dann finde ich das durchaus angemessen und auch richtig. Also es hat mir eigentlich gut gefallen. Und da ist auch dieses ein bisschen ernstere und beschwerliche, finde ich da auch total angemessen. Solange es halt noch eine gewisse, ja, eine Positivität eben ausstrahlt, ne, oder etwas, auch so eine Selbstvergewisserung und auch etwas, wir können etwas tun, das solange es das ausstrahlt. Und das fand ich halt schon.
Das soll auch unser Schlusswort sein, dem will ich nichts hinzufügen. Es ist, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung durchaus, auch wenn ich jetzt nicht da war, ein Ort der Hoffnung, auch gerade wenn man die ganzen Bundesländer rundherum sieht und was dort eben entsprechend passiert. Vielleicht gelingt es uns auch nochmal, Andreas Gebhardt nochmal einzuladen, auch im Nachgang, wenn er mal ein bisschen Luft geschnappt hat und auch das Thema nochmal zu diskutieren. Lars, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Eindrücke. Ich werde dann diesen Entschuldigungsvortrag, werde ich mir dann mal unbedingt angucken.
Ja, ich schicke dir den Link.
Aber das ist natürlich dann wieder, dann muss ich mich jetzt tagelang bei dir entschuldigen in den nächsten Podcast. Das geht ja gar nicht.
Och, kannst du ruhig mal machen zur Abwechslung.
Och. Entschuldigung, lieber Lars, wenn ich dich so hart immer angehe.
Danke. Bis nächste Woche. Also, tschüss.
Entschuldigung angenommen. In dem Sinne.
Entschuldigung angenommen. Danke. Tschüss. Tschüss.